Deutschlandfunk, Büchermarkt. Am Mikrofon Hubert Winkels, schönen guten Tag. Der 1962 in Prag geborene Schriftsteller Jachim Topol gilt in Tschechien als der Verfasser des hierzulande immer wieder neu ersehnten großen Wenderomans, der einerseits Alltagschronik, andererseits epochales Denkbild liefern soll. Er hat ihn 1994 geschrieben. Die Schwester heißt er und spielt im entscheidenden Jahr 1989. In Prag müssen Flüchtlinge aus der DDR in Schach gehalten werden. Und auch sonst ist alles in schönster anarchistischer Unordnung. Potok heißt der Held. Und gemeinsam mit ein paar Dissidentenfreunden gründet er in einem Chibo-Café eine Untergrundorganisation, die sich unter anderem mit der Erpressung von ehemaligen Mitarbeitern der Staatssicherheit finanziert. 30 Jahre später spielt nun der Neuroman von Jachim Topol. Ein empfindsamer Mensch, der tief in die plebejischen Milieus der unruhigen Zeit hineinsteigt. Dies aber sorgfältig und empfindsam. Der zeitgeschichtliche Roman stellt die Frage, was aus den Hoffnungen, Chancen, Versprechungen der samtenen Revolution geworden ist. Aber auch, welche Rolle die Geschichte für die Identität der tschechischen Landbevölkerung von heute spielt. Unsere Mitarbeiterin Katharina Teutsch stellt uns nun Jachim Topols Roman »Ein empfindsamer Mensch« als unser Buch der Woche hier im Deutschlandfunk vor.
»Wie soll ich mich hier konzentrieren? Himmel am Arsch!« Vater, die Flasche griffbereit, das Heft auf den Knien, sitzt am Steuer der Nomadenkarre und schreibt und schreibt. »Um ein Haar hätte ich ein Kapitel fertig geschrieben, aber bei dem Gewusel ging nur eine Skizze. Dabei war das Bristol immer super.« Die Schatzinsel, mal vom Schiffsjungen Jim Hawkins gehört, Jungs? Er wendet sich an beide, weil er sie, wie er sagt, zum Reden bringen will. Den im Babystrampler und auch den, der gewachsen ist. Weißt du, was ich interessant finde? Er dreht sich zu Sonja um, die über einer Kocherflamme den Löffel wärmt. Über der anderen rührt sie ab und zu den Winzlingbrei um. Inzwischen identifiziere ich mich mehr mit Long John Silver.
7 Jahre hat sich der tschechische Autor Jachim Topol Zeit gelassen für seinen neuen europäischen Roman. Ein empfindsamer Mensch heißt er, und darin wimmelt es nur so von Raubeinen, Raufbolden, Suffköpfen, Langfingern und Grobklotzen. Empfindsam sind sie deswegen nicht minder, aber das merkt man erst, wenn man die sachlichen und sprachlichen Grobheiten, die dieser Roman transportiert, wieder von ihnen abgezogen hat. Zunächst wird der Leser in das chaotische Leben einer Schaustellerfamilie hineingezogen. Vater, im Roman auch Vater Morle genannt, ist mit seiner Braut Sonja im Van unterwegs durch Europa. Mit dabei die namenlosen Zwillingsbrüder, Ergebnis einer Sturzgeburt unter einer Autobahnbrücke. Einer von beiden wächst, aber redet nicht, der andere bleibt den ganzen Roman über ein pausbäckiger Säugling. Weil Vater Morle mit seinen beiden Jungs so manche Kalamität zu überstehen hat, wird der Kleine immer mal wieder mit einer Schlaftablette ruhiggestellt. Er scheint das locker wegzustecken. Schließlich ist er immer bei seiner Löwenfamilie. Und sein inzwischen auf Bubenformat gewachsenes Brüderchen versorgt den Hosenscheißer liebevoll. Wenn nicht er, dann presst Vater Morle den Winzling an seine Männerbrust oder die ein oder andere leichte Dame, von denen es ebenfalls wimmelt in diesem Roman, entdeckt ihre busenwarme Mutterliebe. Apropos Mutter. Mutter Sonja hat Dreadlocks, einen Nasenring und ein kleines Alkoholproblem. Aber nicht deswegen bleibt sie nach etwa einem Romandrittel auf der Strecke. Sie wurde wohl von einem Ostukraine-Kämpfer aus dem Fenster eines Krankenhauses geworfen. Die Jungs haben also bald keine Mama mehr. Ein Drama, das dem Leser wie manches andere, das Topol ihm auftischt, im Magen liegt wie eine böhmische Spezialität. Aber nur so lange, bis der nächste Schnaps gereicht wird. Da wird es einem auch beim Lesen wohlig und warm. Und alles ist gleich gar nicht mehr so schlimm. Denn das, was den Romanfiguren ihr kleiner Magenfeger ist, ist dem Leser Topols Humor. Das mit Mamas ausgestochenem Auge zum Beispiel, das war so gewesen.
Er hatte damals gerade im Kofferraum gechillt, auf Einfälle gelauert. Aber die Idee kam erst, als er gegoogelt hatte, wo sie waren. Besser gesagt, wo dieses popelige Festival eigentlich stattfand. In Südholland, in Briele, das Festival der rebellischen Geusen. »Na Mensch, easy peasy das Ganze«, informierte er sie und die Jungs. »In Dahmen nämlich, da ist der Till Eulenspiegel gestorben. Das wurde uns im Rahmen der Intronisation vom Kommunismus in der Grundschule als Befreiungskampf des niederländischen Volkes gegen die Eroberer eingetrichtert. Schon als kleiner Steppke habe ich das in der Klapse gelesen, im Kindertrakt, Die Geusen, das haben wir in der Tasche. Sie kreiste auf dem Podium im Kapuzengewand, kreiert aus einem Düngemittelsack mit reingeschnippelten Löchern, das hinter dem örtlichen Supermarché herumgelegen hatte und perfekt an die Inquisition erinnerte. Denn sie spielte den Tyrannen, den Herzog von Alba, und bis an die Kiemen zugedröhnt, streckte sie ihre Klauen nach den Lütten, die die widerständischen Geusen verkörperten. Der Junge, die Waffe griffbereit, schlug die Trommel. Der Kleine hing in der traditionellen Wiege in Form einer Holzpantine über dem Podium und stellte die Zukunft der Niederlande dar, während Vater mit einem Käseleib unterm Trachtenhemd, einer Leihgabe des Requisiteurs, den mächtigen Till Eulenspiegel spielte. Und während er das Kampflied der Geusen schrie, nämlich »Reiß dem Herzog von Alba das Gedärm heraus, peitscht ihm das Gedärm ins Gesicht«, holte der Junge nach Mama aus, sie strauchelte, fiel auf dem seine helle Barde und, abgesehen von dem ausgestochenen Auge, knackste sie sich auch noch ordentlich die Rippen an, wie sie sich jaulend auf dem Boden wälzte.
Aber auch zweiäugig hatte die Familie aus dem schönen Böhmen es nicht leicht. Zuerst waren die Westeuropäer neugierig auf die Ostblockknorren, heißt es einmal. Da war der Václav Havel noch da gewesen. Inzwischen hatte sich die Szene verändert. Lauern EU-Verordnungen, Spielerlaubnis, Parkerlaubnis, Sinti- und Roma-Konkurrenz, Papierkram, E-Mails, Fremdenfeindlichkeit. Spontane, beatnikmäßige Kunst ist weniger geworden, jammert Morle einmal. Die Tournee der katastrophalen Künstlerfamilie entpuppt sich also schon nach wenigen Buchseiten als Flucht von einem Land ins nächste. In England wird die Schaustellersippe von wütenden Brexiteers als Polenpack beschimpft. In Spanien heißt es »Travelers leave, we have no holidays«. Und die Franzosen sind seit dem Attentat im Bataclan vorsichtiger geworden. Auch von hier wird man vertrieben, nicht ohne vorher noch unter Auferbietung höchster Schauspielerkunst den örtlichen Supermarché auszuplündern. Flankiert wird der Roman geopolitisch durch die Schauplätze einer aus dem Ruder laufenden russischen Außenpolitik in der Ostukraine und einer europäischen Altnation, die das heilige EU-Land gerade per Volksentscheid verlassen hat. Doch Topol erzählt das Ganze nicht so, dass es sich wie Tendenzliteratur liest. Er erzählt es aus dem Schlick einer Flusslandschaft heraus, der er selbst seit seiner Kindheit verbunden ist. Ein Sommerhaus der Familie steht heute noch eine Stunde von Prag entfernt, am Fluss Sassava, einem Nebenarm der Moldau. Hier hat Topol den Leuten monatelang zugehört, Anteil an ihren Problemen genommen, ihre meist vollkommen anschauungsfreie Angst vor den Flüchtlingen registriert. Ihre Weltbilder seien konfus, die Wirklichkeit sei archaisch und postmodern zugleich, hat Topol in einem Interview erklärt. So wirkt es auch im Roman. Jeder nimmt sich das aus der Geschichte, was ihm am besten in den Kram passt. Eine goldene Zukunft wird nicht so richtig daraus. Ein russischer Panzer auf dem Grund der Sassava ragt immer mal wieder wie ein Gefährt aus einem Geschichtsabgrund hervor. Am Ende wird er von ein paar halbstarken Schraubern gekapert und wieder schießtüchtig gemacht. Auf den letzten Romanseiten taucht der russische Panzer noch einmal auf und walzt mehr oder weniger aus Versehen alles platt, was ihm vor die Ketten kommt. Unter anderem ein heimeliges Dorfbordell, in dem gefühlt die Hälfte des Romanpersonals geschäftlich oder privat verkehrt. Aber auch das Russische ist nur ein Szenario, das Topol mit grotesker Erzählkunst ausschmückt. Auf seiner Reise trifft Morle seinen übergelaufenen Bruder Ivan wieder, der ihn ins ukrainische Bürgerkriegsgebiet verschleppt. Zum Zeichen seiner Verbundenheit mit dem großen Bruder im Osten hat er sich extra eine Kunstsprache draufgeschafft. Allein für ihre Übersetzung ins Deutsche kann man Eva Profusova gar nicht genug danken.
Ja, wir verloren ohne Schuss mächtigste Reich von Welt. Herrlichkeit mit Jeans und Kaugummi getauscht, glatzungig Westen uns auf die Knie gestoßt, wir nicht fest waren. Aber Volodya Putin, er ändern alles, ja, er unser Weg Ziel geben. Krieg von Religion und Geist und Gott bei uns, Eurasisch Riese, aufgestanden, hurra!
Topol treibt einen riesigen Mummenschanz mit den Versatzstücken politischer Großmannsfantasien. Aber auch mit den lokalen Mythen, die man sich in der Geschichtslandschaft Böhmen erzählt. Es wimmelt dort von Feen, Wassermännern, Fabelwesen und Urgreisen. Und die Landschaft selbst trägt eine Signatur, die weit über die jüngere Geschichte der Menschheit hinausweist.
Und Vater stiefelt am Ufer los, fischt im Fluss herum, zieht einen vernarbten Steinbrocken heraus. Äonen von Jahren und das Wasser haben den ganz schön zerfurcht. Kleine Würmer winden sich in den Steinfalten, in den Rillen. Vater hält den Steinbrocken hoch. Siehst du das, Junge?
Ein Großteil der Romanhandlung spielt auf Schiffwracks, selbst gezimmerten Flößen und im Gebüsch der Sasawa. Hinzu kommt die Ebene des Zeitgenössischen. Allerlei Zuhältertypen, Säufer, Hurenböcke und runtergekommene Greise bevölkern diesen Roman, etwa er hier.
Seine überhängenden Krötenlider triefen. Die Brust ist in ein Plastikkorsett eingezwängt, darunter quillt der Bauch aus einer roten Trainingshose. Aufgedunsenes, braungebranntes Gesicht. Die Arme, Holzscheite im Trainingsanzug. Handflächen mit einer harten, festen Schicht Fleisch bedeckt, mit lauter Schwielen von den Krücken. Aus der Wintermütze fallen ihm dichte, wuschelig graue Zotteln auf die Schultern.
Auch die Frauen sind nicht ohne, gehen entweder dem Gewerbe nach oder sind einfach nur blau. Eine Frau zu schlagen, das sei wie ein Feld zu düngen, findet hier manch einer. Ein fruchtbarer Boden ist das jedenfalls für einen Schriftsteller, der im Stimmengewirr dieser unfeinen Gesellschaft nichts weniger als ein Stimmungsbild der tschechischen Nation entwirft. Genauer ein Stimmungsbild aus der Peripherie. Armut und Pfiffigkeit, Kriminalität und Herzensgüte, Weisheit und Jargon, kindliches Gemüt und natürliche Gewaltbereitschaft gehen hier Hand in Hand. Ein gewisser Bashta-Clan, was bei diesem sprachspielerischen Autor sicher nicht zufällig wie Bataclan klingt, regiert die Halbwelt der Sasawa-Ebene. Als motorisierte Boten eines uralten Clans reisen sie, um Schulden einzutreiben, wie Reiter der Gerechtigkeit durch die berühmte mittelböhmische Landschaftsidylle. Dazwischen hocken die Einheimischen in Trainingshosen oder Blaumann mit ihren verformten Fingern und abgebrochenen Fingernägeln, wenn nicht vom Bierflaschen öffnen, dann von so uralten und primitiven Gerätschaften wie Axt und Hammer. Topol erweist sich bei der Schilderung all dessen, was unter dem Kommando der Bashta-Bande passiert, als begnadeter Humorist. Das Dasein dieser Menschen, von denen nicht alle das Romanende erleben, ist in slapstickartigen Szenen ins Groteske verzerrt. Und obwohl alles furchtbar ist, gehört der schnappselige Optimismus dieser Alltagshelden zur kollektiven Identität Tschechiens. Ihr setzt Topol auch als Landsmann ein Denkmal. Das Ganze hat einen persönlichen Hintergrund. Jachim Topol ist Spross einer tschechischen Dissidentenfamilie. Sein Vater, der Dramatiker Josef Topol, gehörte zu den Gründern der Charta 77. Václav Havel war ein enger Freund der Familie und Topol verwaltet bis heute dessen Bibliothek. Jachim selbst wurde im Kommunismus gegängelt, durfte nicht studieren, arbeitete unter anderem als Heizer und Lagergehilfe. Wegen Verweigerung des Wehrdienstes wurde er schließlich in die Psychiatrie gesteckt. Er hat allen Grund, das System, das seine Eltern bekämpften, zu hassen. Trotzdem hat er auch ein gebrochenes Verhältnis zur Generation der großen Dissidenten. Denn er war nur ein Nachzügler, einer, der in Sippenhaft genommen wurde, der einen Auftrag weiterführte. Aber er war eben auch einer, dem klar die Fehler der Alten vor Augen standen. Vielleicht ist so zu erklären, dass Topol zuerst zum Songwriter der Punkband seines Bruders wurde. In den 90er Jahren arbeitete er dann als Reporter und Zeitschriftengründer. Es folgten erste Gedichtbände und Erzählungen, schließlich die großen epischen Werke. Heute ist Jachim Topol ein zwar politisch umstrittener, aber doch im liberalen Kulturmilieu etablierter Autor, der Staatspreise gewinnt. Und er stellt in seinem neuen Roman die heikle Frage an seine Generation, was sie mit dem Erbe der alten Dissidentenrecken angestellt hat. Eine greise Reisebekanntschaft Morles bringt es im Roman auf den Punkt.
Die heutigen Alten, wissen Sie, Kindheit Hitler, Jugend Stalin. Und als sie das dann im Sozialismus so halbwegs abgeschüttelt hatten, da kriegten sie auf die alten Tage die Freiheit geschenkt. Danach die Krise, Millionen von Flüchtlingen. Und mitten Mang von alledem noch den neuen Russenkrieg. Technologische Revolution, da kommt er auch nicht mit. Mit solchen Alten sollen wir nach Europa?
Der politische Unterbau dieser Picareske einmal quer durchs heutige Europa ist das eine. Die Sprache, die Jachim Topol dabei zur Verfügung steht, das andere. Es gibt wohl nur wenige Autoren, die ein derart teigiges Mischmasch aus Mythos, unterschichtigem Slang und Neologismen herstellen können. Topol beherrscht die Kunst, die heruntergewirtschaftete Sprache der Abgehängten in eine klangvolle Kunstsprache zu übersetzen, die Eva Profusova wiederum kongenial ins Deutsche überträgt. Eine Alte, die nicht ins Hospiz will, redet vom Hops-Dings. Ein anderer verkasematuckelt große Mengen Alkohol und Tabak. Die Sprache des Romans bleibt hier nicht äußerlich, sondern sie greift aus nach dem Leser.
Der Junge beißt ein ordentliches Stück Birne heraus, hält es dem Brüderchen hin. Der nimmt es, kriegt sofort ganz klebrige Finger und nagt, mümmelt, saugt.
Auch diese Sprache nagt, mümmelt und saugt. Und Topol kann dabei auch Action. Einmal flüchtet sein wackerer Held vor der Polizei auf eine Kirmes. Dort bezahlt er die Bratwurst für seine Jungs mit einem Tausender. Der ist ihm quasi zugeflogen. Aus Gründen der Tarnung stecken sie in Frauenkleidern. Und eigentlich wäre alles jetzt mal richtig schön, fast ein ganz normaler Familienausflug. Da rauscht der Maibaum auf den Bierkiosk und schlägt die ganze Kirmes kurz und klein.
Aus dem Geräuschamalgam schälen sich einzelne Schreie heraus. Knarzen und rhythmisches Quietschen der Attraktionen. Der Reihe nach verstummen die Maschinen. Auch die gellende Kreischmucke verhallt. In den Ohren der Giraffe hängen Gondeln wie unbewegliche Klunkern. Die Schaukeln sind stehen geblieben. Das Karussell dreht sich nicht mehr. Auch die robusteren Bengel hängen wie blutarme Schaufensterpuppen von den Sitzen. Dort, wo der Stamm eine Schießbude getroffen hat, wühlt eine mollige Zigeunerin zwischen den zerborstenden Zielscheiben, gestürzten Puppen und verstreuten Plüschtieren herum. Jaulend zieht sie aus dem Durcheinander ein Luftgewehr mit zersplittertem Lauf. Auch das Riesenrad steht still. Gestöhn der Verwundeten und Zermörselten, Kindergeheul, Verwünschungen, Schmerz und ungläubiges Staunen verschmelzen in einem Chor wie Klagegejammer über einem Schlachtfeld.
Allerschönstes Vaudeville ist das, gewissermaßen eine Symphonie der Provinz. Und als der Rabenvater Morle im allgemeinen Getümmel zu seinem Sohn sagt, »Sacra fix, der Tausender ist hin, mein Junge, Gott sei Dank sind wir aber heil geblieben«, empfindet man nichts als Sympathie. Denn irgendwie haben die Menschen in diesem Roman, egal welcher derben Beschäftigung sie gerade nachgehen, ein Herz. Ein Herz, das für irgendwas oder irgendwen schlägt, darauf kann man sich bei Topol immer verlassen. Und obwohl es ein schwarzes Buch ist, muss man unentwegt lachen über diesen böhmischen Till Eulenspiegel. Ein empfindsamer Mensch sei einer, der noch andere Menschen brauche, sagte Topol in einem Fernsehinterview. Hier benutzen sich zwar alle irgendwie, aber sie brauchen einander eben auch. Joachim Topol gelingt in ein empfindsamer Mensch die dichte Beschreibung eines Milieus, das uns in seiner urmenschlichen, vielleicht sogar urzeitlichen Gestalt entgegentritt. Für den Kleinen im ewig verschissenen Strampler gibt es übrigens auch noch ein Happy Ending. Die Dorfdirnen haben sich während einer Razzia im örtlichen Puff seiner angenommen. Und was Besseres, denkt auch der Leser dieser Eulenspiegelei, kann dem Bengel gar nicht passieren.
Die Mädchen sind geblieben. Sind auf den Anhänger geklettert, drapieren sich um den kleinen König, ziehen ihm den stinkenden Strampler aus, das verschwitzte, verschorfte Donald-T-Shirt, selbst die ungarischen Söckchen kommen weg, alles liegt unter ihren Füßen herum. Der Kleine zeigt lächelnd seine Zähnchen, setzt seinen winzigen Körper der Sonne und dem Wind aus, wird gehätschelt, geknuddelt, behandelt und bewundert. Mit dem parfümierten Taschentuch wischt ihm Janinka zärtlich den tiefsitzenden Schmuddel von der Haut. Wendulka rückt mit einer Salbe heraus. »Kann ich ihn auch mal halten?« verlangt die kleine Polizistin und stellt sich mit offenen Armen auf die Zehenspitzen.
So dichtet in schönster Alltagsprosa Joachim Topol in seinem neuen Roman »Ein empfindsamer Mensch«, aus dem Tschechischen übersetzt von Eva Prufusova. Erschienen im Berliner Surkamp Verlag, 486 Seiten, kosten 25 Euro. Und das war der Büchermarkt für heute. Heute mit dem Buch der Woche, vorgestellt von Katharina Teutsch. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Hubert Winkels.